Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Kanban Coaching Podcast. Und wir haben heute ein schönes Thema, was Carsten mitgebracht hat.
Ja, moin auch von mir. Und ihr hört schon, ich bin so ein bisschen aufgeregt, was das Thema angeht, weil heute wollen wir uns mal um Themen kümmern oder um ein Thema kümmern. Da geht es um Teamentwicklung oder vielleicht sogar ganz die Entwicklung von ganzen Unternehmen oder Organisationen, nämlich in das Thema Kosten, Kostensensibilität und das im Zusammenhang von wann mache ich eigentlich was und warum eigentlich und wie bekomme ich diese Menschen, die in diesen Systemen arbeiten, eigentlich dazu, darüber nachzudenken.
Ja, ich glaube, du hast vorhin auch zu mir gesagt, dass es dir vor allen Dingen darum geht, auch zu sehen, wie kriegt man ein Team dazu, was zu priorisieren zum Beispiel. Ne? Das war, glaube ich, eins der Themen.
Ja, das genau. Also das zieht sich, also kommt dann logischerweise dann dazu. Wie fangen wir an? Ich hau mal eine These raus. Die meisten Unternehmen oder viele Teams wissen eigentlich nicht die Konsequenzen ihres Handelns oder ihrer Priorisierung für das Gesamtergebnis. Und hier meine ich jetzt die Euro eines Unternehmens.
Das ist eigentlich, ne, das, ganz oft sehe ich das auch so und es ist eigentlich total interessant, weil dann die Unternehmen immer sagen, wir müssen sparen, wir müssen da mehr Geld herkriegen, wir müssen dies. Und dann wird das aber so wenig beachtet, so im Alltäglichen. Ne? Und die Konsequenzen, genau wie du sagst, also das klingt jetzt so, als wären die Teams irgendwie dumm oder ne, als würden die da irgendwie was extra machen. Das ist überhaupt nicht so, sondern so im Alltäglichen vergisst man das, glaube ich, ganz schnell. Und vielen wurde es auch noch nie so richtig mal deutlich gemacht. Und die kennen gegebenenfalls auch ihre Kunden überhaupt nicht. Ne? Und, sondern die haben einfach quasi ihren Auftrag vor Augen. Ich bin hier in Team XY und meine Aufgabe ist dies und das machen sie auch. Machen sie auch gut, aber darauf zu gucken sozusagen, wie bewegt sich das im Gesamtgefüge und was bringt das der Firma für einen Mehrwert, das fällt meistens total flach, ne? Obwohl das eigentlich total wertvoll und sinnvoll wäre. Ne?
Ja, also so die eigene Wertschöpfung auch quantitativ darzustellen oder zu wissen, das wäre ja gar nicht, ist ja gar nicht so blöd, ne? Also dadurch kann ich ja nachvollziehen, ob das, was ich mache, gerade das Richtige ist, was ich mache. Also bin ich, naja, das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen blöd, bin ich ein guter Arbeitnehmer, bin ich ein gutes Team innerhalb des Unternehmens, was am Erfolg, und hier meine ich jetzt tatsächlich ausschließlich den geschäftlichen Erfolg, also den in Euro, US-Dollar oder wie auch immer bemessen wird, oder eher nicht, Klammer auf, es gibt auch Teams, die sind reine Dienstleister oder reine Kostenstellen, das ist total in Ordnung, aber auch die haben ja eine dann andersartige ja, Notwendigkeit für dein Unternehmen. Ne? Also die müssen dann einfach da sein, die EDA-Kosten, wie man sie so schön nennt.
Aber ich finde ganz oft, ich weiß nicht, ob es jetzt den Zuhörern vielleicht auch so geht, selbst wenn ich das höre, je nachdem, wie es formuliert ist, Carsten hat es nun sehr nett formuliert, da würde ich nie denken, da ist irgendeine schlimme Intention dahinter, aber dass es manchmal sich im ersten Moment wie noch mehr Druck anfühlt und als müsste man das jetzt plötzlich messen und das hat ja auch immer so ein bisschen den mit, das schwingt so ein bisschen mit, naja, um mal zu gucken, ob ihr wirklich arbeitet und ob ihr schnell genug seid, ne? Damit wir dann noch euch noch schneller machen können und dann ist im ersten Moment erstmal so halber Herzinfarkt und so, oh Gott, was soll das denn jetzt, ne?
Ja,
und ich glaube, das ist manchmal das Missverständnis. Es geht nicht darum, die einzelnen Arbeiter zu messen. Es geht auch nicht darum, die Geschwindigkeit des Teams zu messen, um dann zu sehen, ob Team A oder B schneller ist. Sondern im Grunde genommen, genau wie Carsten sagt, wenn wir jetzt mal so von Kundenseite aufrollen, wie schnell kriegen die denn ihr Produkt und können wir da noch ein bisschen was anders machen? Und das gilt genauso für Services. Also wenn ich jemandem ein Passwort Reset machen soll und das dauert 3 Wochen, kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie begeistert der Kunde sein wird. Ne? Und uns ist allen klar, und ich glaube, das ist auch jedem in Logik schon klar, dass 3 Wochen niemals hinkommt. Aber es ist ja manchmal auch schon schön zu sehen, ob man sein System so umstricken kann, dass es nicht mal einen Tag dauert. Ne? Und damit meine ich nicht wieder Daumenschrauben, SLA, sondern einfach mal gucken, wie lange brauchen wir jetzt? Können wir unsere Prozesse noch anders gestalten? Machen wir eigentlich alles gut? Wie würde denn der Kunde das sagen? Oder wenn wir uns in die Schuhe des Kunden versetzen sozusagen, wie würde der denn das finden, was wir gerade machen? Ne?
Oder halt auch, was für Auswirkungen hat das auf meinen wirklich Projekterfolg oder sonst irgendwas? Also wenn ich sage, okay, ich arbeite auf ein bestimmtes Projekt hin Also dieses klassische Thema, wir haben da ja eh eine Deadline. Ne? So, also Projekt XY soll, muss, kann bis dann und dann beendet sein. Und was würde denn das heißen, wenn es das nicht ist? Also man kann vielleicht ein ganz, ganz blödes, plakatives Beispiel, ja, wenn du irgendwie in einer Marketingagentur bist oder du bist in irgendwie im Bereich Konzerte oder sonst irgendwie unterwegs, ja, und du weißt, am 25. September tritt Taylor Swift auf, ja, in Hamburg, und deine Marketingaktivitäten und so weiter werden auf den 25. September ausgerichtet. Alles, ja, Hotelbuchungen, die du damit versuchst, etc. pp. Dann bringt es dir einfach nichts, wenn du erst am 26. oder 27. September fertig bist. Gut, die Zusatzkonzerte lassen wir jetzt mal außen vor, ne? Aber dann ist es halt vertane Lebensmühe, ja? So, und dann muss man halt gucken, okay, ist das, was ich jetzt gerade tue, schaffe ich das noch im Rahmen Risikomanagement auch eines Projektes? Also da habe ich so eine Gelegenheit und dann muss ich dann fertig sein und dann muss ich dann auch mein Projekt darauf auslegen und alles das, was ich tue, darauf auslegen. Und da kann ich natürlich gucken, was kostet mich denn das, wenn ich das jetzt nicht mache? Also ist der Projekt, im Zweifelsfall jetzt in diesem Projektbeispiel, ist das Projekt dann wirklich gefährdet? Ist alles das, was ich da an Kosten reingelegt habe, gefährdet, wenn ich erst am 26. September fertig bin?
Genau, und unsere aufmerksamen Zuhörer haben bestimmt in dem letzten Beispiel, was Carsten gemacht hat, so ein bisschen diese Service-Klasse mit einem festen Lieferdatum erkennen. Ne? Auf Englisch heißt es ein bisschen Fixed Date.
Ah, ja.
Und das, was Carsten eben beschrieben hat, ist, wenn ich jetzt das nicht rechtzeitig schaffe, zum Konzert alles fertig zu haben und das Konzert findet nicht statt, dann bedeutet das einen riesen Batzen Geld, den ich als Vertragsstrafe bezahlen muss, was sozusagen noch obendrauf kommt auf die ganzen Kosten, die ich hatte, das vorher vorzubereiten, die jetzt null und nichtig sind, weil wir es für nichts benutzen können. Ne? Also so, und dieser ganze Prozess, der dahinter steht, die ganzen Leute, die sich die Konzerttickets geholt haben, dann denen eine Erstattung zukommen zu lassen, da muss es ja auch Prozesse für geben. Oder ich muss ein Tool mieten oder selber programmieren, um das möglich zu machen und so weiter. Das ist richtig viel Geld, was einem dann verloren geht. Ne? Und ich glaube, so in diesem Konzertbusiness ist es super plastisch, aber das gibt es natürlich in der IT zum Beispiel, wenn ihr ein IT-Team habt, auch. Ne? Oder so Geschichten, wenn ihr in der HR-Abteilung arbeitet und kriegt die Verträge nicht rechtzeitig zu den Menschen, und die nehmen sich dann noch ultra viel Zeit, um sich das nochmal zu überlegen, ob sie unterschreiben. Ihr braucht die vielleicht, ne? Das ist auch wieder verlorenes Geld. Oder noch schlimmer, die hätten den Vertrag unterschrieben, aber ihr habt euch zu viel Zeit genommen und jetzt haben die nochmal zwei, drei andere Auswahlmöglichkeiten und verschwinden dann einfach, ne? Das hat alles irgendwie Konsequenzen, ne? Sieht nicht immer im ersten Moment nach Geld aus, aber indirekt ist es immer irgendwie Geld, was einem flöten geht, ne? Oder was man bezahlen muss für das verpasste Datum, wo man eigentlich was hätte abliefern müssen. Ne?
Ja, und da finde ich das eben total spannend, mal zu überlegen, egal in welcher Situation bin ich eigentlich. Ne? Also du hattest jetzt gerade tolle Beispiele, glaube ich, aus HR, kennt jeder. Ne? Thema Kündigung könnte ich jetzt noch dabei bringen. Ne? Ich verpasse einen Kündigungstermin und jetzt habe ich den Mitarbeiter weitere 3 Monate an der Backen, obwohl ich ihn eigentlich längst loswerden wollte. Dass ich sage, okay, ich kümmere mich um diese Verzögerungskosten. Was bedeutet das, wenn ich das nicht schaffe? Oder was bedeutet es im Zweifel auch, um es mal positiv zu sagen, was bedeutet es für ein bestimmtes Produkt, wenn wir in die Produktentwicklung gehen, wenn ich das schaffe? Das heißt, wenn ich frühzeitig am Markt bin, und zwar so frühzeitig am Markt mit einer bestimmten Funktion oder sonst irgendwie, dass ich daraus tatsächlich auch Mehrwert fürs Unternehmen, Klammer auf, für die Kunden sowieso, Klammer zu, generieren kann im Sinne von, okay, ich hatte Kosten dafür, aber ich kriege da auch Erträge. Oder wenn ich es nicht frühzeitig schaffe, weiß ich aus einer guten Marktanalyse, mir gehen da x Euro pro Monat oder pro Tag, je nachdem, wie man es ausrechnen möchte, wirklich verloren. Und jetzt kommen wir eigentlich für mich an einen der größten Knackpunkte dieser ganzen Sache. Ein gutes Produktmanagement hat Zahlen. Also nach dem Motto, ein gutes Produktmanagement weiß, wie viel Ertrag habe ich am Tag mit meinem Produkt oder pro Monat oder sonst irgendwie, also irgendeine Abrechnungsperiode. Und kann dann simulieren, was passieren würde, wenn ich das nicht habe. Ein gutes Produktmanagement hat Informationen darüber oder zumindest Annahmen, starke und auch faktisch hinterlegte Annahmen darüber, wenn ich etwas entwickle, neu entwickle. Muss gar nicht Software sein, kann auch irgendeine andere Dienstleistung sein. Was passiert, wenn dem nicht so ist? Also wenn ich das nicht zum Tag XY rausbringe. Ja? So, was entgeht mir dann an Einnahmen und welche höheren Kosten habe ich gegebenenfalls dadurch? Oder aber welche Kosten werden nicht so schnell gedeckt, wie ich es haben möchte? Das ist eine Spitzenaufgabe für ein Produktmanagement. Und was mir immer wieder auffällt, die wenigsten haben hier die entsprechenden Daten zur Verfügung.
Für die Leute, die jetzt schlucken und sagen, naja, Produktmanagement machen wir ja eigentlich selten mit Kanban, kann man, glaube ich, sehr gut mit Kanban machen, glaube ich, ist vielleicht wirklich nicht so verbreitet. Aber im Grunde genommen kann man alles, was Carsten jetzt gesagt hat, auch auf einen Service übertragen. Ne? Zum Beispiel habe ich mal in einer Firma gearbeitet, da hatte das Team ein Übersetzungstool als eines der Dinge, die sie gepflegt haben. Und da kamen da manchmal Bugs rein und vielleicht auch mal der eine oder andere Feature-Request. Und da muss man einfach wissen, wie viel spart einen dieses Tool quasi jetzt sozusagen, dass wir das nutzen und maintainen. Und wie teuer ist das aber auch, wenn ich jetzt Feature XY dort reinmache. Ne? Und dass man da dann auch nochmal drauf guckt. Wenn es jetzt nur darum geht, den Button von links oben nach rechts unten zu machen, vielleicht sparen wir uns das Geld, weil wir eh gerade knapp sind. Der Button funktioniert ja. Das klingt jetzt so banal, ne? Und auch trivial, aber es wirklich so, dass ganz oft im Alter und Alltag und im Eifer des Gefechts solche Überlegungen auch völlig vergessen werden. Ne? Und ich glaube, das haben viele Organisationen auch noch nicht diese Kultur, dass Nein sagen heißt nicht, ich mag dich weniger, vielleicht heißt es das trotzdem, ne? Aber darum geht es nicht in dem Moment, sondern man muss diese harten Business-Entscheidungen leider manchmal fällen, um das große Ganze sozusagen im Blick zu behalten. Ne? Und das kann man sich für jeden Service überlegen.
Ich finde deine Button-Sache gerade total gut, weil das, was du gerade gesagt hast, okay, machen wir jetzt diesen Button von links oben nach rechts unten. Das könnte man jetzt auch so sagen, dass man sagt, wir haben recherchiert und wir wissen, dass die Leute sich auf den Masken immer im rechts unten Bereich aufhalten. Und wenn dieser Button jetzt ein Kaufen-Button ist und der ist links oben, dann könnte man davon ausgehen, dass der rechts unten plötzlich viel häufiger geklickt wird oder in den Warenkorb, als ich einmal über den ganzen Bildschirm nochmal gucken muss als Käufer oder sonst irgendwas. So im Thema Webportal oder sonst irgendwas. Da gibt es ja Analysemöglichkeiten und das Ganze dann auch heranzuziehen, um zu überprüfen, bekomme ich damit einen zusätzlichen Ertrag oder einen zusätzlichen Umsatz? Wird mein Produkt dadurch gegebenenfalls erfolgreicher? Ist die User Experience hinterher besser, etc. pp. Das sind ja alles Sachen, die gehören mit dazu. Und dann könnte es sich plötzlich doch lohnen, den Button von links oben nach rechts unten zu setzen.
Genau, das sind aber wieder so Produktüberlegungen, ne?
Ja, genau.
Und wenn man jetzt im Service-Team ist und das ist so ein internes Tool für die internen Mitarbeiter, kann man wieder überlegen, wie ist die Zeitersparnis dadurch? Macht das überhaupt Sinn in dem Moment, ne? Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne. Da muss man euch wirklich aufpassen. Man kann super viel analysieren, ne? Aber auch das kostet Zeit und Geld. Wenn ein Mitarbeiter sich hinsetzt und recherchiert, das, dies, das, Ananas, blaue Buttons, eckige Buttons, das kostet richtig viel Asche, wenn man sich solche Überlegungen macht. Manchmal ist es auch schön, wenn diese Leute dann einen gewissen Pragmatismus haben, ne? Und da muss man dann wirklich ein sehr gutes Fingerspitzengefühl haben. Und ich glaube, so gute Service Request Manager oder Produktmanager, das ist viel mehr als, ich überlege mir jetzt, ob das nächste Feature irgendwie die Bezahlfunktion ist oder keine Ahnung, eine Lesefunktion in irgendeiner App oder so. Ne? Das ist viel mehr, was dahinter steckt. Und das wird, glaube ich, immer noch viel zu sehr unterschätzt. Und ich glaube, so gutes Coaching in der Richtung ist total wertvoll. Und das ist eine richtig gute Investition, wenn man seine Mitarbeiter langfristig halten kann, da rein zu investieren, dass gutes Produktmanagement und oder Service-Management existiert in der Firma. Ne?
Ja, also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass wir erstmal es schaffen, grundsätzlich eben dieses Bewusstsein dafür.
Ja.
Und zwar bei allen, nicht nur im Produktmanagement. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr glaubt, das macht nur der Produktmanager, das bestimmt nicht. Das ist eine allgemeine Aufgabe. Aus meiner Sicht sehe ich das in jedem einzelnen Teammitglied, der für irgendeinen Service zuständig ist. Ja, also auch da frühzeitig im Zweifelsfall die Hand zu heben und zu sagen, ich habe da mal was, ja, ich glaube so und so. Oder auch darüber nachzudenken und das auch immer wieder neu zu challengen. Also nicht jeden Tag in Frage zu stellen, bitte nicht falsch verstehen, ja. Es geht nicht darum, das Ganze immer in Frage zu stellen, sondern einfach immer auch neu zu challengen, gegebenenfalls mal neu zu denken. Das macht durchaus Sinn. Es können auch die einzelnen Prozesse sein, die Verzögerungskosten beispielsweise auslösen und dann zu sagen, okay, wir gehen hier rein und überlegen uns mal, ob unser Delivery-Prozess wirklich so sinnvoll ist, ja, oder ob wir da nicht Kosten haben, die wir tatsächlich reduzieren können.
Oder zum Beispiel als Team, als gesamtes Team mit dem Menschen, der priorisiert und den Mitgliedern, die das abarbeiten müssen, einfach mal die Services, die in dem Team liegen, durchgehen und gucken, haben wir dafür SLAs, also Service Level Agreements, nicht im Sinne von, wie viel Reaktionszeit ist da, sondern einfach mal gucken, werden hier noch neue Features gemacht? Wenn ja, in welchem Rahmen und mit welchem Ziel? Wie viel kostet das? Wie viele Tickets kriegen wir so rein? Ist das vielleicht reine Maintenance? Also wenn was kaputt ist, fixe ich das, den Rest machen wir nicht mehr, so ungefähr. Ne? Also so, dass man das wirklich für alle transparent hat und dass alle das auf dem Schirm haben. Also wenn einer für so ein Legacy-Produkt, wo ihr nur noch Sachen fixen wollt, eigentlich neue Features reintut, dass ihr da genau drauf guckt, dass man nicht sozusagen so ein Hintertürchen da auflässt und dann doch noch Sachen reinkommen. Sondern man muss das sehr transparent haben, auch wenn man dann gewillt ist, Ausnahmen zu machen und warum man diese Ausnahme macht. Ne? Das hilft, glaube ich, allen. Insofern bin ich da genau bei Carsten, diese Transparenz herzustellen und dieses Explizite, dass man nicht einfach nur vor sich hinarbeitet, ist wichtig und dass alle dann mit einem Auge drauf haben, ne? Und gegebenenfalls die Hand halten und mal unangenehme Fragen stellen. Ne?
Ja, ich war mal bei einem Kunden, du hast mich gerade getriggert, ich war mal bei einem Kunden, bei dem war es so, die hatten eine interne Software in der Entwicklung und die internen Nutzer haben neue Feature-Wünsche immer als Bug gekennzeichnet. Okay, kennst du auch, ne? Haben ja immer als Bug gekennzeichnet, weil das funktioniert ja nicht. Und das waren eigentlich immer Feature-Requests, aber nie wirkliche Bugs, ne? Das waren einfach Funktionen, die gegebenenfalls nicht vorhanden waren und manchmal auch aus gutem Grund nicht vorhanden waren. Aber das ist auch so ein Thema, wo man dann hingehen kann und sagen, ja, okay, Richtung Produktmanagement, was will ich denn darstellen, ne? Okay, erstmal viel, ne, lieber Kunde draußen, also oder lieber interner Mitarbeiter, danke für deine Inspiration, aber ne, machen wir nicht. So oder
genau,
sowas.
Wenn man kein Geld hat, kann man auch nichts ausgeben. Ne?
Ist genau, so. Zum Beispiel. Ja? Und im Zweifelsfall, ja, ich verstehe deinen Wunsch, aber er sorgt im Zweifelsfall auch nicht dafür, dass die Software besser arbeitet oder ihr schneller oder sonst irgendwas. Ja. Jetzt sind wir aber so ein bisschen, driften wir gerade ab Richtung, was ist eigentlich das Ziel eines Produktes oder eines Services oder sonst irgendwie und wie beeinflussbar bin ich? Die Beeinflussung von Dritten ist dann.
Aber ich finde, da hast du nochmal trotzdem so einen interessanten Punkt angesprochen, denn das war auch so ein bisschen der Aufhänger für das Thema, hat Carsten am Anfang so mehr oder weniger, bevor wir hier aufgenommen haben, gesagt, wie kriege ich denn ein Team dazu oder wie kriege ich denn die Leute dazu, dass sie priorisieren? Das finde ich ganz interessant, weil man gerade auch in dem Beispiel, was zuletzt war, nochmal sehen wollte, wie kriege ich denn die Stakeholder dazu, diese Idee zu unterstützen und zu verstehen? Und da sieht man, dass das so ganz viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit auch irgendwie dabei ist, ne? Und Transparenz einfach, weil ich glaube, viele Dinge sind leicht zu verstehen, wenn man die Hintergründe kennt. Oder leichter zumindest, ne, wenn man die Hintergründe kennt. Und Menschen, Teams, Organisationen ändern sich nicht, wie das im Change Management ja auch immer sehr deutlich gemacht wird, wenn es nicht sehr viel Schmerz gibt, dem man quasi aus dem Weg gehen will. Man braucht eine gewisse Motivation, um was zu verändern. Also wenn einem niemals ein Chef gesagt hat, ihr müsst mal auf die Kosten gucken, hier wird es irgendwie eng, jetzt gibt es keine Gehaltserhöhung mehr, jetzt aber Worst-Case-Szenario, ne? Und die können so machen, was sie wollen, dann ist es auch völlig wurscht, ob sie nun A oder B nehmen oder wo da mehr rauskommt. Wenn da keiner drauf guckt, wo es keinen Richter gibt, gibt's, ne, also da passiert dann auch einfach nichts. Es muss irgendwie so einen Anreiz geben, das machen zu wollen aus guten Gründen. Was kriege ich daraus? Wenn ich das verstehe, ändere ich vielleicht mein Verhalten, ne?
Ja, also Schlaraffenland sorgt natürlich nicht dafür, dass ich sage, ich möchte mich da verändern.
Also man kann sehr viel erreichen mit der Transparenz über das, was man erreichen will. Also welche Services habe ich, welche Service-Level-Agreements stehen dahinter, was für ein Produkt entwickle ich, was ist der Mehrwert der Sachen, die hier alle angefordert wurden für das Produkt, für die Kunden, für die Firma, dass man da einfach Transparenz drüber hat. Und dann kann man viel besser auch Entscheidungen treffen, mache ich A zuerst oder B zuerst. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, den wir nochmal sehr deutlich machen wollen. Und den, glaube ich, Carstens Beispiel, was ihn da auch so getriggert hat. Ne? Mhm. Und wie gesagt, man kann niemanden dazu bringen, etwas zu tun oder etwas zu wollen, aber man kann Überzeugungsarbeit leisten. Und wenn dort schon eine gewisse Problematik da ist, dann kann man vielleicht dann auch nochmal sehen, wie kann man das gut lösen und kommt dann gemeinsam sozusagen in die richtige Richtung bei denen.
Ja, und das Thema ist wirklich im Gespräch bleiben, ne? Und dann das klar zu machen. Gut, das war's für heute, glaube ich. Im Gespräch bleiben.
Ist auch ein schöner Abschluss, im Gespräch bleiben. Wenn ihr Wünsche, Fragen und Anregungen an uns habt, schreibt uns, wir freuen uns über Nachrichten. Schreibt uns auch gerne Wunschthemen über LinkedIn, über Xing, über X. Ich will immer noch Twitter sagen, es ist einfach so, ihr findet uns.
Irgendwo sind wir immer. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.